Der heutige Bibeltext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Ich lese die Verse 25 bis 37. Das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso.
Guten Morgen, mein Name ist Steffen, ich bin Pastor hier von Mittendrin. Wusstet ihr, dass ein 600 Seiten dickes Buch aus 336.000 Worten besteht? Eine Predigt von ungefähr 30 Minuten Länge, für die ich ungefähr 15 bis 20 Stunden Vorbereitung brauche, besteht aus 3.000 Worten. Ich habe mich im Laufe der Woche gefragt, wie viele Bücher ich eigentlich schon gelesen habe und wie viele Predigten ich schon gehört und auch selbst geschrieben habe und wie wenig davon irgendwie hängen geblieben ist und wie wenig wirklich dann zur Umsetzung kommt. Bei dieser Begegnung mit Jesus, die wir uns heute anschauen wollen, in der Predigtserie Begegnung mit Jesus, benutzt er je nach Übersetzung, egal welche Übersetzung wir benutzen, weniger als 150 Worte. 150 Worte, die seit ungefähr 2000 Jahren herausfordern, Menschen bewegen und Menschen wirklich verändern. Die Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter zählt wahrscheinlich zu den bekanntesten Abschnitten in der Bibel, im Neuen Testament, im neueren Teil der Bibel. Und Jesus erzählt diese Geschichte, ihr habt es gerade gehört und mitgelesen, als Antwort auf die wichtigste Frage der Menschheit. Die wichtigste Frage der Menschheit, die ihm hier von einem Skeptiker, von einem Zweifler, von einem Gesetzeslehrer, das sind die, die uns in fast allen Begegnungen mit Jesus schon begegnet sind, weil sie sehr kritisch aufgepasst haben, was Jesus tut und was er nicht tut, der stellt ihm diese Frage, die wichtigste Frage der Menschheitsgeschichte, und die heißt: Wenn es einen Himmel gibt, wenn es eine Ewigkeit gibt, wenn mit meinem Sterben hier vielleicht doch nicht alles vorbei ist, was muss ich tun, um dorthin zu kommen? Wie kann ich das bekommen? Das Problem bei dieser Frage, beziehungsweise bei dem, der die Frage stellt, war, dass er nicht von Jesus lernen wollte, sondern dass er eigentlich Jesus testen wollte. Es war eine Fangfrage, die er ihm hier gestellt hat. Er wollte Jesus zu einer Antwort provozieren und diese Antwort dann benutzen, um Jesus einen Strick aus dieser Antwort zu drehen und diese Antwort gegen ihn zu verwenden. Also die Frage: Jesus, wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus macht was, was man eigentlich nicht macht. Er antwortet auf diese Fangfrage mit einer Gegenfrage. Aber wenn wir uns das angucken, war das ziemlich fair von Jesus, das so zu machen, weil er diesem Mann eine Frage aus einem Bereich seines Lebens stellt, in dem er sich total gut ausgekannt hat. Er war ein Fachmann. Jesus kommt ihm in seine Komfortzone, da wo er sich gut auskennt, da wo er sich wohlfühlt, dahin kommt Jesus ihm entgegen. Der Fragende war ein Gesetzeslehrer, das heißt, er kannte sich im jüdischen Gesetz total gut aus. Und deswegen fragt Jesus ihn, überleg mal, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Was sagt denn die Bibel? Sagt Jesus ihm hier quasi. Und ist es nicht interessant? Menschen sind auf der Suche nach dieser Antwort auf diese wichtigste Frage der Menschheit, nämlich der Frage nach der Ewigkeit. Und Jesus sagt darauf, die Antwort auf diese Frage findest du in der Bibel. Die Antwort auf diese Frage findest du nicht in dir selbst, die findest du nicht beim Meditieren, die findest du nicht in irgendeiner Religion, die findest du auch nicht in irgendeiner Philosophie, sondern die findest du in der Bibel. Und weil wir als mittendrin diesen Punkt sehr ernst nehmen wollen und damit gute Erfahrungen gemacht haben, ist die Bibel einer unserer unverhandelbaren Kernwerte, die wir als Kirche hier haben. Dort suchen wir nach Antworten für unser Leben. Das ist die Grundlage für unsere Antworten. Und der Gesetzeslehrer, der fühlt sich geschmeichelt und antwortet mit einem Zitat aus dem Gesetz, wo er sich gut auskennt. Er zitiert aus 3. und 5. Buch Mose und kassiert für dieses Zitat eine 1+. Toll, ganz toll gesagt. Jeder Jude, dem daran was liegt, Gott zu gefallen, Gott gehorsam zu sein, hat diesen Abschnitt morgens und abends zitiert, um sich selbst daran zu erinnern, wer ist eigentlich Gott und wem möchte ich eigentlich gehorchen und was bedeutet das für mein Leben? Das sogenannte Schema, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, morgens und abends. Schon die Kinder kannten das. Und an dieser Stelle hätte das Gespräch hier zu Ende sein können. Jesus sagt nämlich, richtig zitiert, mach genau das, was du weißt und dann wirst du das bekommen, wonach du suchst. Dann bekommst du das Leben, nach dem du dich sehnst. Es ist nämlich so, dass Gott jedem, der perfekt einhält, was er sagt und was er will, ewiges Leben verspricht. Jesus sagt hier, Menschen, die es schaffen, sowohl Gott als auch alle anderen Menschen fehlerlos zu lieben und entsprechend jeden Tag zu leben mit ganzer Hingabe und so zu handeln in allen Bereichen des Lebens, die bekommen dafür ewiges Leben, Zugang zu Gott, die kommen dafür in den Himmel. Und vielleicht rutschen die Ersten auf dem Stuhl hin und her und werden unruhig mit dem, was Jesus hier sagt. Also geht es doch um mein Tun, also geht es doch um mein Gehorsam. Ich wusste doch, warum ich Religion gegenüber skeptisch bin. Wie soll das bitte funktionieren? Genau das denkt dieser Gesetzeslehrer hier auch. Das kann doch niemand schaffen. Das geht doch überhaupt nicht. Und mir fällt nicht mal die besten Menschen, die ich kenne, fallen mir ein, die das annähernd schaffen können. Jesus, so kannst du das doch nicht meinen, oder? Und was machen wir Menschen, wenn wir eigentlich etwas tun müssen, von dem wir wissen, dass wir es nicht tun können? Eine Strategie ist irgendwie Kompromisse zu suchen, es runterzubrechen auf eine Ebene, die wir besser handhaben können. Und genauso versucht das der Gesetzeslehrer hier auch. Er versucht, den Anspruch von Jesus etwas abzuschwächen, indem er sagt, gib mir was, was ich tun kann, was ich schaffen kann. Es geht ihm gar nicht so sehr darum, das werden wir gleich sehen, Gott zu lieben, sondern es geht ihm um seine eigenen Kompetenzen, um seine eigenen Fähigkeiten, die er mitbringt. Und mit diesen Fähigkeiten wollte er Jesus eine Falle stellen. Gott lieben war für diesen Gesetzeslehrer eine rein theoretische Möglichkeit. Er konnte Gott nicht wirklich lieben, weil er Jesus nicht als Gott akzeptiert und anerkannt hat. Aber Jesus sagt, Gott zu lieben bedeutet, mich zu lieben. bedeutet, auf mich zu reagieren, bedeutet, mir zu gehorchen, bedeutet, von mir beschenkt zu werden. Und dieses Geschenk besteht aus Vergebung. Und diese Vergebung bedeutet Zugang zu ewigem Leben. Und mit dieser Antwort ist dieser Skeptiker nicht zufrieden und der drückt es in seiner Nachfrage aus und sagt Jesus, das ist doch so gar nicht zu schaffen. Das geht doch nicht. Also, wer ist denn nun dann mein Nächster? Das ist die Frage nach dem Kompromiss. Wem soll ich denn nun dienen? Ist das jeder? Habe ich das schon gemacht? Habe ich genug gemacht? Habe ich genug geliebt? Bin ich genug unterwegs für Leute? Ist mein Leben und das, was ich tue, dafür ausreichend, in den Himmel zu kommen? Und Jesus, glaube ich, hat ihn ganz liebevoll angeguckt und ein bisschen vielleicht gedacht, ich weiß, was du denkst. Und ich kenne auch deine Motive, ich kenne auch die Absichten, die du hast. Ich liebe dich genug, um dir trotzdem zu antworten. Ich liebe dich genug, um dir trotzdem zu antworten. Und genau das ist der Inbegriff des Evangeliums, der Inbegriff der guten Nachricht. Unsere Absichten, unsere Motive, egal wie gut wir es meinen, sind viel schlimmer, als wir eigentlich gedacht haben. Und gleichzeitig liebt uns Jesus viel doller, als wir es je gehofft und je gewusst haben. Und er bringt das zusammen. Und er liebt uns so sehr, dass er uns Antworten geben will. Hierin ist der zweite unverhandelbare Kernwert von mittendrin versteckt, nämlich das Evangelium der Gnade. Weil es keinen anderen Lebensentwurf gibt, der diese beiden Extreme, die eigentlich nicht zusammengehen können, zusammenbringt, außer Jesus. Also nochmal, die Ausgangsfrage war, wie bekomme ich ewiges Leben? Die Nachfrage auf die Antwort von Jesus, weil der Gesetzeslehrer mit dieser Antwort nicht zufrieden war, heißt, wer ist denn dann mein Nächster? Und es ist der Versuch, Gottes Ansprüche, die wir nicht einhalten können, runterzubrechen und auf unsere eigenen Möglichkeiten anzupassen. Und als Antwort auf diese Frage, wer ist denn nun mein Nächster, erzählt Jesus diese 150 Worte Geschichte, die sehr, sehr herausfordernd ist. Und mit dieser Geschichte will Gott zeigen, will Jesus durch Gott zeigen, was Gott denkt, wenn er davon spricht, dass er diese Welt erneuern und umfassend erneuern will. Ein Beispiel gibt er hierfür, ein Miteinander nach seinem Willen zu leben, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, für andere da zu sein. Und um diese Geschichte richtig zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen was über die Hintergründe zu dieser Zeit anschauen. Die sind nämlich ganz anders, als die heute bei uns sind, sowohl zeitlich als auch kulturell eine ganz andere Situation. Juden wurden ganz anders als wir heute, wuchsen auf mit der Einstellung, es gibt die, die zu Gottes Volk gehören und es gibt die anderen. Es gibt die Reinen und es gibt die Unreinen. Es gibt die, die drinnen sind und es gibt die, die draußen sind. Es gibt Nächste und es gibt Nicht-Nächste. Es gibt Nachbarn und es gibt Nicht-Nachbarn. Es gibt hier und da, es gibt wertvolle und es gibt wertlose Menschen. Alles aus dem Wort Gottes her abgeleitet, aus dem Wissen, wir sind Gottes Volk. Und um zu vermeiden, dass die Ansprüche Gottes übertreten wurden, wurden zusätzliche Gesetze entworfen, quasi Abstandshalter zu diesen Gesetzen Gottes. Und eins dieser Zusatzgesetze hieß, hilf keinem Sünder. Das wussten die Juden. Und das ist wichtig zu verstehen, um diese Geschichte wirklich einordnen zu können. Ganz anders als heute, unsere christliche Prägung im christlichen Abendland hat dazu geführt, dass wir in unserem Grundgesetz verankert haben, es ist niemand zu diskriminieren aufgrund von allen möglichen Dingen. Damals hat der geistliche Hintergrund dazu geführt, sich aus guter Absicht von bestimmten Menschen abzugrenzen, bestimmte Menschen zu meiden. Und mit dieser Vorstellung will Jesus aufräumen. Jesus sagt, mit mir geht etwas völlig Neues los. Es gibt keine Nicht-Nächsten mehr. Es gibt keine Nicht-Nachbarn mehr. Es gibt keine nicht-liebenswerten Menschen mehr. Es gibt keine nicht-fähigen Menschen mehr. Und zur Veranschaulichung wählt er wieder einmal dieses Extrembeispiel. Für einen Juden war ein Mensch aus Samarien, wie er uns hier begegnet, ein absoluter Nicht-Nächster, Nicht-Nachbar. Ein Sünder, dem man nicht hilft. Und folgende Situation passierte jetzt hier. Ein Jude war auf der extrem gefährlichen Strecke von Jerusalem hinab nach Jericho. Diese Strecke war bekannt für Überfälle, weil viele Höhlen am Wegesrand waren. Da konnten sich Verbrecher verstecken, sind über die Reisenden hergefallen, haben sie ausgeraubt. Und so passiert es auch hier. Ein Jude wird von Räubern überfallen, wird niedergeschlagen, verprügelt, ausgeraubt, ausgezogen, liegen gelassen. Es war eigentlich sein Todesurteil, wenn niemand kommt und ihm hilft. Und während er da schwer verletzt am Wegesrand liegt, kommen zwei Menschen aus einer Berufsgruppe vorbei, die man durchaus zu den Guten gezählt hat. Ein Priester und ein Levit. Ein Pastor und ein Kirchenmusiker. Beide bei der Kirche angestellt. Beide berufsmäßig eigentlich dicht bei Gott und bei dem, was Gott möchte. Beides Männer, von denen man erwarten würde, dass sie wissen, was zu tun ist. Dass sie wissen, was richtiges Verhalten in dem Moment ist. Aber sie kannten die Gesetze und sie wussten, wenn ich einen Halbtoten anfasse, um ihm zu helfen, verunreinige ich mich damit auch. Und das wollten sie nicht, also wechseln sie die Straßenseite und gehen weiter. Als ich vor 4 Wochen in Chicago war, sind wir auch durch Stadtteile gefahren, wo Rick, der mich gefahren hat, gesagt hat, hier bei Nacht besser nicht sein. Fast jede Nacht ist hier eine Schießerei. Und so eine Situation stellt euch jetzt hier vor oder denkt an den Überfall auf dem Alexanderplatz oder den Überfällen auf dem Alexanderplatz vor noch nicht allzu langer Zeit. In dieser Gegend wird ein Mensch überfallen, wird zusammengeschlagen, ausgezogen, niedergeknüppelt, ausgeraubt und einfach liegen lassen. Einfach seinem Schicksal überlassen, es wäre sein Todesurteil. Ein Fall in Deutschland für XY und siehe da, bei den Auswertungen der Kamerabilder sieht man, dass ein stadtbekannter Krankenpfleger und ein stadtbekannter Sozialarbeiter das beobachtet haben, haben die Seite gewechselt und sind weitergegangen. Das war die Situation hier. 2 Erste-Hilfe-Chancen, die einfach vertan wurden. Und zwar von Menschen, die sehr wahrscheinlich sehr häufig vom Helfen geredet haben. Und dann kommt einer aus einer Randgruppe, ein Bandit, ein verhasster Samariter, einer, von dem niemand Mitleid irgendwie auch nur erwartet hätte. Und den benutzt Jesus als Beispiel dafür, wie er sich vorstellt, das Zusammenleben aussehen kann. Wie Menschen miteinander umgehen können. Bam. Jesus, du immer mit deinen Ansprüchen. Jesus, du immer mit deinen Extremen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Also mit absoluter Hingabe. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und nach dieser Geschichte stellt Jesus diesem Gesetzeslehrer wieder eine Frage. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass diese Frage jetzt ganz anders klingt. Jesus hat mit seiner erneuten Frage die Perspektive total verändert. Was denkst du, wer von den dreien hat sich als Nächster erwiesen? Wer war Mitmensch? Wer war Nachbar für den Verletzten? Und sogar in diesem Moment umschreibt der Gesetzeslehrer die Antwort, weil er das Wort Samariter nicht in den Mund nehmen will. Er sagt, na der, der Erbarmen hatte, der, der Mitleid hatte mit dem Überfallenen und ihm geholfen hat. Und wieder sagt Jesus, okay, und jetzt geh und mach es genauso. Jesus will mit dieser Beispielgeschichte jedem Skeptiker, jedem Zweifler, jedem Kritiker und auch jedem, der sagt, ich bin ein Nachfolger von Jesus, helfen, dass wir unsere Fragestellung mal überdenken. Und er will uns helfen, eventuell sogar unsere Fragestellung zu verbessern und zu verändern, indem er uns hilft, die Perspektive zu verändern, Die Frage, sagt Jesus, ist nicht, wer ist mein Nächster? Wem muss ich helfen? Wem gegenüber bin ich aus unterschiedlichen Gründen moralisch verpflichtet? Wer ist irgendwo niedriger und kann meine Hilfe gebrauchen? Wie kann ich innerhalb meiner Komfortzone anderen Gutes tun und gleichzeitig damit noch für mich was Gutes tun, nämlich dass ich mich gut fühle hinterher, dass ich das getan habe? Sondern wem kann ich ein Nächster sein? Wie kann ich für andere ein Nächster sein? Merkt ihr was? Der Fokus ist nicht mehr auf dem Bedürftigen, dem wir was schulden, der irgendwo niedriger ist als wir, sondern auf dem Gebenden. Hat sich komplett verändert in dieser Geschichte. Jeder von uns kann Nächster, kann Nachbar, kann Mitmensch für einen anderen sein. Und dieser Bereich Diakonie, anderen dienen, ist der dritte von unseren 6 Kernwerten von mittendrin, der sich in diesem Text versteckt. Gottes Absicht soll auch durch mittendrin immer deutlicher sichtbar werden in unserer Stadt. Es geht nicht nur ums Reden, ums Planen, ums Beten, ums Nachdenken. Ein guter Nächster, ein guter Nachbar, ein guter Mitmensch tut etwas. Nachbar sein, Nächster sein ist ein Tu-Wort. Nachbar sein ist ein Tu-Wort. Gott stellt sich im Alten Testament als Gott der Witwen, der Waisen, der Fremden, der Armen und der Kranken vor. Das ist das, wofür Gott bekannt werden will. Und dann sagt Jesus später, wie mich der Vater gesandt hat, der dafür bekannt werden will, so sende ich euch jetzt. Geht und macht es genauso. Und Jesus will uns damit nicht eine zusätzliche Last auflegen zu all dem und all den vielen wichtigen Dingen, die wir ja sowieso schon zu tun haben, sondern er will uns seine gewinnenden Eigenschaften, seine Vorstellung von Gerechtigkeit, seine Vorstellung von Veränderung, die will er uns zeigen und uns mit hineinnehmen, indem er das hier auf dieser Welt umsetzt und uns Menschen dabei gebraucht. Und plötzlich sind uns die Nöte unserer Stadt, die Nöte der Menschen, mit denen wir zusammenleben, nicht mehr egal, weil Gott unsere Perspektive verändert. Die Schule mit all der Ungerechtigkeit, die Bildung und die unterschiedlichen Voraussetzungen, die Bildung zu erlangen, die Arbeitslosigkeit, die Kinderarmut, die Überfälle auf Taxifahrer, Tramfahrer, Busfahrer, Kriminalität in unserer Stadt, aber auch das im Miteinander, wie wir unsere Bedürfnisse voneinander kennen und darum wissen. Es ist nicht, Herr, wer ist mein Nächster oder wäre der mein Nächster gewesen oder hätte ich dem und dem irgendwie helfen müssen? Im letzten Jahr, Jessie leitet bei uns bei mittendrin diesen Bereich und sie hat am Freitag uns gesagt, im letzten Jahr haben wir bei 9 Projekten von mittendrin mit 24 Leuten an unterschiedlichen Stellen bei sozialen Projekten oder bei ganz konkreten Hilfestellungen bei Familien zu Hause mitgeholfen. Es waren kleine Hoffnungstrupps, die hier in der Stadt unterwegs waren, um anderen ein Nächster zu sein. Wie wäre es, wenn das nicht nur einige sich auf die Fahne schreiben, sondern wenn jeder dabei wäre? Wenn wir alle bereit wären, Zeit und Geld in andere Menschen zu investieren, dann verändert sich wirklich was. Es bleibt nur ein Bruchteil dessen, was nötig ist, aber es verändert sich was. Und ich glaube, dass eine Voraussetzung dafür ist, dass wir alle zusammen hier eine Atmosphäre kreieren, bei der es uns nicht unangenehm ist, unsere eigenen Schwächen zuzugeben, unsere eigene Bedürftigkeit auch zu benennen, wo es nicht peinlich ist, Schwächen und Nöte zuzugeben, wo wir das voneinander wissen, und wo wir uns gegenseitig und dann auch anderen helfen, damit klarzukommen. In der Beispielgeschichte hier wird Gott lieben sehr, sehr konkret. Er sah ihn, er hatte Mitleid, er ging hin, er goss Öl auf die Wunden, er verband die Wunden, Er pflegte ihn, er hob ihn auf sein Tier, er transportierte ihn in die Herberge, er bezahlte für ihn, er kümmerte sich um ihn, er ließ noch Geld da, er war großzügig. Und Jesus will uns helfen, damit richtig umzugehen, nämlich in seinem Sinne. Wohin eine Motivation führt, die über das schlechte Gewissen oder über einen Appell oder über den Anspruch, ja, ich muss das richtig machen, alles um zu, wohin das führt, sehen wir an diesem Gesetzeslehrer. Er reduziert sein Engagement auf die Frage, wie kann ich irgendwie die Mindestanforderungen Gottes erfüllen, um ewiges Leben zu bekommen? Und eigentlich ist das ein total egoistischer Ansatz. Es geht nämlich mehr um ihn als um sonst jemanden. Aber Gott mit absoluter Hingabe zu lieben und Menschen so umfassend, dass es einen Unterschied macht, das überwältigt den Mann und mich und dich wahrscheinlich auch so sehr, dass wir dann ins Schwimmen kommen und sagen, das kann doch niemand erfüllen. Das kann doch kein Mensch tun. Wie kann ich jemals sicher sein, dass ich genug getan habe? Wie kann ich jemals wissen, ob ich genug geliebt habe und die richtigen Leute? Das kann ich niemals abhaken. Und dieser Gesetzeslehrer versucht das eben mit der Strategie der Rechtfertigung. Jesus, gib mir eine Portion, die ich wirklich schaffen kann. Wer ist mein Mitmensch? Und damit will er sein Gewissen beruhigen und denkt eigentlich mehr an sich als an andere. Aber Jesus verändert hier, und da möchte ich nochmal genauer hingucken, die Fragestellung. Wer hat sich als der Nächste erwiesen? Wer hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Nicht der Empfangende steht im Fokus, sondern der Gebende. Eigentlich war dieser Mann ja gekommen, um zu wissen, wen soll ich lieben, wer ist mein Nächster, wem muss ich dienen, wem soll ich ganz praktisch helfen. Und dann hätte Jesus hier eigentlich konsequenterweise fragen müssen, wer von den dreien hat den Überfallenen als Mitmensch behandelt? Wer von den dreien hatte gecheckt, wer Liebe braucht, wem er was geben muss? Aber bei Jesus ist jetzt nicht mehr der Überfallene der Mitmensch, an dem gehandelt wird, sondern der Helfer wird zum Mitmensch. Und Jesus sagt, du kommst zu mir und willst von mir eine To-Do-Liste haben, was du alles machen musst, um in den Himmel zu kommen. Aber das Tun ist nicht das Wichtigste. Dein Tun ist nicht die Hauptsache. Es kommt darauf an, dass du liebst, und daraus folgt alles andere. Wenn du selbst Empfänger von Liebe, von Vergebung, von der Gegenwart Gottes bist, dann kommt es automatisch, dass du bereit bist, auch für andere Kosten zu übernehmen, Kosten zu tragen. Die Frage ist nicht mehr, was muss ich mindestens tun, sondern wo werde ich gebraucht? Wo kann ich eine Hilfe sein? Und das ist eine tolle Dynamik, die nicht irgendwie durch Appelle oder durch ein schlechtes Gewissen motiviert ist oder durch Angst, sondern aus Dankbarkeit darüber, dass wir unsere eigene Bedürftigkeit erkannt haben und Jesus uns dafür was gegeben hat. Das Ziel von Jesus ist nicht, uns zu motivieren, ständig den barmherzigen Samariter zu spielen für andere. Das Ziel ist es, Menschen, die unsere Hilfe brauchen und die Gott uns in den Weg legt, im Alltag oder über den Weg schickt, auch wirklich eine Hilfe zu sein. Wir werden damit nicht die Welt retten, aber wir können ein guter Nächster, ein guter Nachbar, ein guter Freund für jemanden sein. Und das ist total fair, weil das jeder sein kann, egal wo wir gerade stehen. Jesus will hier keine Anweisung geben, wie wir leben sollen, sondern Jesus hat diese Geschichte erzählt, um dem Gesetzeslehrer, um allen, die zweifeln, allen, die überzeugt sind, allen, die es wissen wollen oder wissen müssen, um Skeptikern, Fragenden, Verunsicherten, Glaubenden zu sagen, was nötig ist, um ein Nachfolger von Jesus zu sein. Erinnert ihr euch an die eigentliche Frage? Die eigentliche Frage war nicht, was muss ich tun? Er wollte eigentlich keine Handlungsanweisung, eigentlich doch. Aber er hat gestartet mit der Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu kommen? Und das ist eine Frage im tiefsten nach der Rettung, nach der eigenen Rettung und nicht nach Handlungsanweisungen. Und Jesus sagt, um ewiges Leben zu bekommen, brauchst du kein Tun, sondern es braucht Rettung und Erlösung von unseren Sünden und der Trennung von Gott. Das kommt vor dem Tun. Und er sieht das nicht, leider, der Gesetzeslehrer, weil er sich so sehr auf seine eigenen Fähigkeiten fokussiert, auf seine Klugheit, seine Weisheit, sein Geld. Es geht nicht ums Tun, sondern um das, was wir nicht tun können. Es geht nicht um unseren Gehorsam, sondern es geht darum, dass Jesus für uns gehorsam war. Aber der ist so sehr im Tun-Modus, dass er nicht mal nach dem zweiten Geh und mach es genauso kapituliert. Er sagt nicht, ich kann das nicht und ich will das auch nicht und ich schaffe das doch alles gar nicht, das ist viel zu schwer für mich. Wenn du das nicht für mich machst, dann geht das nicht. Ich glaube, diese Kapitulation, die ist notwendig. Die Einsicht, ich kann das nicht. Und auch die Einsicht, ich will das eigentlich gar nicht. Wir wissen nicht, wie er weiter reagiert hat. Könnten wir spekulieren, aber wir wissen es nicht. Und ich glaube, das lässt Jesus bewusst hier offen, weil er uns einen Schritt weiter mitnehmen will, nämlich die Frage, wissen wir, wie wir reagieren auf das, was Jesus getan hat? Er ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat und Gott perfekt geliebt hat und Menschen perfekt und vollkommen geliebt hat und immer noch liebt. Er hat als einziger eingehalten, was das Gesetz verlangt. Und er ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der aufgrund seines Tuns Zugang zum ewigen Leben hat, um die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Er ist selbst Gott. Und er hat mit seinem Tod am Kreuz alles dafür bezahlt und alles getan, was jeder von uns eigentlich verdient hätte, weil wir eben nicht Gott von ganzem Herzen lieben, weil wir eben nicht Gott mit aller Kraft lieben, weil wir eben nicht Gott mit unserer ganzen Seele lieben, weil wir eben nicht Gott mit all unseren Sinnen und voller Hingabe lieben und weil wir eben für viele häufig kein Nachbar, kein Nächster, kein Mitmensch sind. Und mit seiner Auferstehung hat er gezeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist und uns mit Gott versöhnt, wenn wir ihm vertrauen, dass er das für uns erfüllt hat. Er ist für uns an unserer Stelle, wo wir es nicht können, perfekt geworden. Er ist für uns der barmherzige Samariter geworden, der nicht nur kam und mal erste Hilfe geleistet hat, der nicht nur kam und ein bisschen Geld für uns bezahlt hat, damit es uns wieder besser geht. Er ist gekommen und hat sein Gottsein vorübergehend aufgegeben, um Mensch zu sein und um uns mit Gott zu versöhnen. Er hat seine Macht für uns aufgegeben. Er ist machtlos am Kreuz gestorben. Und wenn wir unsere Bedürftigkeit erkennen, dass das nötig war, ihm glauben und vertrauen und von ihm dann Vergebung bekommen, so und nur so wird die Frage nach dem ewigen Leben beantwortet. Nicht durch Tun, sondern weil wir einen Retter und einen Erlöser in Jesus haben. Wir müssen weder denken, oh, ich bin gar kein guter Samariter gewesen in den letzten Jahren, oder, oh, ich bin so toll gewesen. Beides führt in eine Sackgasse. Das eine zieht uns runter, das andere macht uns stolz. Aber weil Jesus das für uns gemacht hat, weil er für uns der Beste und Geduldigste und Freundlichste und Gerechteste und Hilfsbereiteste, was auch immer, Nachbar, Nächster, Mitmensch geworden ist, können wir gehen und es ihm nachmachen. Motiviert aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat, was wir erfahren und empfangen haben und das in das Leben von anderen Menschen investieren. Ich finde das eine sehr, sehr herausfordernde, auch eine sehr motivierende und eine sehr faszinierende 150-Worte-Geschichte, die Jesus hier benutzt und seit 2000 Jahren Einfluss nimmt auf ein Miteinander. Und er will mit dieser Geschichte unsere Motivation, unsere Einstellung, unsere Kirche, unser Leben und unsere Stadt verändern.